Wir grüßen uns, meine Freunde, ganz, ganz herzlich heute Abend. Ich bin froh und glücklich, hier zu sein. Gestern waren wir noch auf der Insel Zypern. Und Freunde, wir hatten eine wunderbare Bibelfreizeit mit 80 Menschen. Und der Herr hat gesegnet. Und wisst ihr, Freunde, ihr habt gesungen von der Sonne. Wir hatten jetzt nur Sonne und wunderbar warm, es war ganz herrlich. Und Freunde, wisst ihr, es ist dann auch schön, wenn wir einmal Menschen haben, die in den Ferien Gottes Wort hören, die nicht aus dem Alltag kommen, aus der Hetze kommen, sondern die aus der Ruhe kommen. Und dann können wir hineingehen in das Wort und graben und schöpfen. Und dann ist das ein ganz wunderbares Erlebnis. Denn Ferien unter Gottes Wort sind doppelte Ferien. Das ist wirklich so. Merkt euch das. Und ich lade euch herzlich ein. Es war so wunderbar. Und wir wurden angesprochen von einem Mann, ein Geschäftsmann, der hat gesagt, so, also, wenn wir das wiederholen kämen mit seiner ganzen Verwandtschaft, jetzt geht der Mann nach Israel und zahlt das der Gemeinde, ist ein großer Mann. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das Hotel wiederbekomme, das bekommt man nämlich nur selten, und dann sehe ich das als vom Herrn geschenkt, gegeben. Und stellt euch mal vor, ich habe schon wieder gebucht für nächstes Jahr. So Gott will und wir leben. Was haben wir gesungen, Freunde? Meine Zeit. Meine Zeit. Mein Geschick ist in deinen Händen. Und das ist dann in den richtigen Händen. Und ihr macht alles ganz wunderbar. Ich habe mich sehr gefreut heute Abend über das Eingangswort aus diesem Jakobusbrief, Freunde. Übrigens für die, die das nachlesen wollen, es ist im Kapitel 5 von Vers 7 an. Und Freunde, ich will nämlich den heutigen Abend jetzt auch beginnen mit dem Jakobusbrief. Ein ganz besonderer Brief, Freunde, dieser Jakobus, das war der starke, große Mann in Jerusalem. Das war der Gemeindeleiter. Er war ein Halbbruder des Herrn Jesus, gläubig geworden, meine lieben Freunde. Später, also nicht von Anfang an, aber diese Brüder, diese Halbbrüder, die wurden gläubig an den Herrn. Und er war eigentlich dieser starke Mann der großen, wunderbaren, geisterfüllten Gemeinde in Jerusalem. Ganz fantastisch. Und Freunde, dieser Brief, da ist starke Tubak. Eine Schwester hat mir gesagt, auf Zypern, Bruder Reichenbach, du wirst uns wieder einheizen. Ich habe gesagt, ja, ja, das brauchen wir, wisst ihr, dass wir wieder neu erfüllt werden von diesem Heiligen Geist und uns bewegen Pneumati im Geist und sprechen durch den Geist. Und aufblicken im Geist auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Also ich fange auch wieder an mit dem Brief des Jakobus, meine Lieben. Und ich lese da im ersten Kapitel 3 Verse. Kapitel 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, jetzt passt auf, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet. Das ist schon Tubak. Und meine lieben Freunde, das braucht jetzt schon eine ganz große Reife. Und deshalb ist es viel besser, wenn wir mit Altern aufhören, aber mit Reifen beginnen, Freunde. Du musst ein reifes Gotteskind werden, erfüllt von diesem Geist Gottes, der dir den Sohn groß macht, diesen Jesus. Meine Lieben, stellt euch einmal vor, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet. Und jetzt lese ich Vers 4. Die Geduld aber soll fest bleiben. In der Einleitung lasen wir von der Geduld des Hiob. Und hier ist auch schon wieder Geduld ganz am Anfang. Und stellt euch mal vor, die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. Geduld bis ans Ende. Und ich denke da an ein anderes Wort: Geduld tut euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut. Meine Lieben, jetzt in diesem selben Kapitel nur noch einen Vers, und zwar den Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Wir dürfen diesen Herrn lieb haben, meine lieben Freunde. Wir sollen erdulden. Und genau das haben wir in diesem Hiob erlebt. Und Freunde, ich muss euch sagen, ich bin so tief bewegt jedes Mal, wenn ich dieses Buch aufschlage und lese. Das habe ich wieder getan, um mich vorzubereiten für diesen heutigen Abend. Gotteskinder, Geduld tut euch Not und mir auch, auf dass wir den Willen Gottes tun. Und er will uns helfen, er trägt uns durch. Und als wir dieses herrliche Lied von Bonhoeffer gesungen haben, Freunde, was hat dieser Mann durchgemacht? Und er konnte sagen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Er hat gewusst, ich bin in der Hand meines Gottes. Er hat gewusst, was er zulässt, das lässt er zu. Und meine Freunde, dieser Mensch ist heimgegangen und wartet auf uns dort droben, ein wunderbarer Knecht Gottes, der den Herrn lieb hatte. Und hier im Vers 12 lesen wir von diesem Liebhaben. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Welche ihn lieb haben. Ja, und nun zu meinem Hiob und zu diesen drei Freunden. Ich habe ja jetzt heute Abend zwei Themen zusammengefasst. Erst in 14 Tagen spreche ich wieder über Hiob. Am nächsten Sonntag, und da bitte ich euch zu versuchen, jemanden einzuladen und mitzubringen, am nächsten Sonntag spreche ich über die neue Weltlage im prophetischen Text, prophetischen Buch. Eine Frau hat mich gefragt auf Zypern, gibt es denn auch Bibeltexte über Amerika? Meine Freunde, ich werde nächsten Sonntag darüber sprechen. Amerika, also das Wort gibt es in der Bibel nicht. Aber ich sage euch, die Entwicklung ist interessant. Und jetzt fragt ihr mich, ja, was ist denn? Und ich sage euch, Gotteskinder, betet! Betet für diese Wahlen. Geht nur noch ein paar Tage, dann sind sie. Am nächsten Sonntag ist gelaufen. Und ich sage euch, wie ich bete. Und ich bitte euch, es mir nachzumachen. Ich bete und sage, Herr, lass die Person, es geht ja hier jetzt um einen Mann und eine Frau, lass die Person einziehen ins Weiße Haus, die für dein Volk Israel gut ist. Denn meine Freunde, wisst ihr, sie müssen ja nach Hause. Der letzte Jude muss nach Hause. Und sie brauchen Platz, Freunde. Und deshalb muss dieses Judäa und Samarien diesem Volk gehören. Dieses Land Israel, dieses Eretz Israel, es muss diesem Volk gehören. Und eines ist interessant, dieser Mann, der unter Umständen Präsident wird, werden könnte, hat gesagt, Jerusalem gehört den Juden. Und bis jetzt hat ein jeder dieser Präsidenten, Freunde, gesagt, um die Juden und viele da in Amerika, die sind einflussreich, zu gängeln. Wir werden unsere Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem nehmen. Und keiner hat Wort gehalten von diesen Kerlen, nicht einer. Sie haben nämlich das Vetorecht alle 6 Monate, um das zu verschieben, Freunde. Und sie haben es immer verschoben, wegen den Arabern, wegen der UNO, wegen diesen ganzen Dingen. Bin ja gespannt, wie es wird. Bin echt gespannt. Meine Freunde, und wisst ihr, was ich noch sagen möchte? Ich bin eigentlich noch recht dankbar, dass ich in einem normalen Schweizer Ländli darf leben. Habt ihr mich verstanden? Dieses verrückte Land, diese Leute, alle 4 Jahre dieses Theater. Meine Lieben, es ist unglaublich, diese Milliarden, die da verschwendet werden, dass da wieder einer ans Ruder kommt. Alle 4 Jahre. Ich bin froh, noch in diesem Land leben zu dürfen. Das ist aber auch wieder nur Gnade. Und wir wollen für unsere Regierung beten, Freunde. Die haben es sehr nötig übrigens. Wollen fest für sie beten. Ich schlage jetzt das 20. Kapitel auf. Im Hiob. Hiob Kapitel 20. Und Freunde, hier die Verse 4 und 5. Und das ist jetzt etwas ganz Komisches, Interessantes. Wisst ihr, meine Freunde, das ist genau das, was die jetzt da sagen wollen. Diesem Hiob sagen wollen. Ganz wichtig. Hiob Kapitel 20, Vers 4 und 5. Weißt du nicht, dass es allezeit so gegangen ist, seitdem Menschen auf Erden gewesen sind, dass der Ruhm der Gottlosen stehet nicht lange und die Freude des Heuchlers währet einen Augenblick? Weißt du nicht? Sie wissen's, Sie. Oh. Meine Freunde, ich möchte noch einmal betonen, diese Männer waren echte Freunde. Die sind von weit her gekommen, um mit diesem Menschen zu leiden. Und sie haben sich dort in diese Asche gesetzt mit ihm. Und sie haben eine ganze Woche nicht geredet. Sie haben ihre Kleider zerrissen. Sie haben geweint. Es ist ihnen ans Herz gegangen. Freunde, das hat wirklich geklappt. Aber sie wollten jetzt trösten und das ging nicht. Das konnten sie nicht, weil sie eine falsche Gottesschau haben. Sie wissen es. Und der Hiob wusste es nicht. Weißt du nicht, hör mal. Meine lieben Freunde, und jetzt will ich einmal euch zeigen, wie dieser Hiob antwortet im Kapitel 12. Diese Männer, die haben immer wieder geredet, wieder der eine, dann wieder der andere, kurz oder lang und so weiter. Und er hat dann geantwortet, und das ist ja jetzt eigentlich meine zweite Predigt. Ich will euch zeigen, wie dieser Mann jetzt reagiert. Im Kapitel 12 lese ich einmal den Vers 1. Da antwortete Hiob und sprach, ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit sterben. Der hatte sogar noch Humor. Ne? Mit euch wird die Weisheit sterben. Und eine andere Antwort, meine lieben Freunde, im Kapitel 13, da lese ich einmal den Vers 5. Und den Vers 4 dazu. Er sagt zu ihnen, ihr deutet's fälschlich und seid alle unnütze Ärzte. Gibt es das? Unnütze Ärzte. Du eine ganze Menge. Und jetzt gibt er ihnen noch einmal einen Rat. Und er sagt im Vers 5, wollte Gott, ihr schwieget, so wäret ihr weise. Gebe Gott, dass ihr schwieget. Meine lieben Freunde, manchmal ist tatsächlich Schweigen Gold. Hör mal zu und sei nicht einfach weise. Von vornherein wissend. Einfach alles jetzt aus dem Bauch heraus, aus dem eigenen Empfinden heraus, so wie du eben gelehrt bist von Anfang an. Und es gibt Menschen, Freunde, die lernen nichts mehr dazu. Die sind gelehrt worden schon als Kind und dann sind sie aufgefahren und sie können nichts Neues mehr aufnehmen. Es ist unmöglich. Das war die Not von denen. Wenn ihr doch nur schweigen würdet, los hören würdet, dann wäre es gut. Also ihr seht, dieser Hiob, er antwortet. Meine Lieben, ich habe im Neuen Testament von Jesus etwas ganz Eigenartiges gelesen. Es war ein Unglück passiert. Ein Turm ist zusammengefallen und ein paar Menschen haben den Tod gefunden. Und dann fragt Jesus, was meint ihr, sind denn die anderen alle gut und lieb und nur die, die jetzt da von diesem Turm erschlagen wurden, das sind die Bösen? Vorsicht, Freunde. Ich habe hier mir auf diesen kleinen Zettel da ein Zettel geschrieben. Ein Geschehen ohne Ursache. Ein Geschehen ohne Ursache. Dieser Turm, von dem Jesus spricht, ist zusammengefallen. Einige hat es getroffen. Ja, waren das jetzt alles die Bösen, die anderen nicht? Es gibt Zulassungen Gottes, meine Freunde, und wir haben nicht das Recht, mit Gott zu diskutieren. Und es ist doch nicht so, dass diese Erschlagenen die Bösen waren und alle anderen die Guten, die es jetzt nicht getroffen hat. So nicht! Dieses Evangelium gibt es nicht! Und da waren die festgefahren, meine lieben Freunde. Es gibt ein Geschehen ohne Ursache, eine Zulassung. Und meine Freunde, das müssen wir sehen, auch jetzt. wenn wir in die Weltlage hineinblicken, ich werde das am nächsten Sonntag ganz besonders mit euch tun. Das sind Menschen, die sind in großer Not. Ich denke an dieses Aleppo, Freunde. Und jetzt ist es eine andere Stadt, die letzte Festung des IS. Und jetzt kommen da die Panzer und die Flugzeuge und die Bomben. Und meine Lieben, jetzt sind da so viele Menschen wieder auf der Flucht aus dieser Stadt. Aber jetzt werden sie gehindert, sie dürfen nicht fliehen. Diese IS, dieser islamische Staat, diese Verbrecher, die halten diese Menschen fest als menschliche Schutzschilder. Und Gott lässt so vieles zu. Aber Freunde, eines sage ich euch, das Halt Gottes kommt bald. Gott wird sagen, jetzt ist genug. Und dann gibt es das Völkergericht. Und dann stehen sie vor dem weißen Thron, vor dem weißen Stuhl. Und Freunde, wir vor der Preisrichterbühne, denn für alles, was wir getan haben im Namen des Herrn und für ihn, dafür bekommen wir noch Lohn und wir sind geborgen in der Hand des Herrn. Das ist wunderbar und wir dürfen getrost sein, auch über die Zulassungen Gottes. Meine lieben Freunde, bei Hiob, er konnte es ja nun nicht verstehen. Und es gibt Dinge, die du auch nicht verstehen kannst. Dann lass diese Dinge stehen. Ich schlage das 11. Kapitel auf. In diesem Hiob. Ich muss euch sagen, ich bin so erfüllt jetzt von diesem Buch, von diesen Wahrheiten. Im 11. Kapitel, da haben wir jetzt die erste Anklage des Zophars. Und er ist sehr massiv, dieser dritte. Und jetzt will ich einmal lesen, was er da sagt, von Vers 7 an. Meinst du, dass du wissest, was Gott weiß? Das hat Hiob nie behauptet. Das ist Aggression, Freunde. Von Trost keine Spur. Meinst du, dass du wissest, was Gott weiß und wollest es so vollkommen treffen wie der Allmächtige? Es ist höher denn der Himmel. Was willst du tun? Tiefer denn die Hölle, das Totenreich. Da haben wir es mit dem Wort Scheol zu tun. Tiefer denn der Scheol. Was kannst du wissen? Länger denn die Erde und breiter denn das Meer, so er dahinfährt und gefangen legt und Gericht hält. Wer will's ihm wehren? Und jetzt haben sie ihm damit wieder gesagt, du bist unter dem Gericht Gottes und du hast das verdient, denn du bist ein großer Sünder und das Gericht ist so schwer, weil du ein so großer Sünder bist. Und das ist einfach ihr Wissen, das wissen sie von Grundlegung der Welt an und das haben immer alle gewusst. Meine lieben Freunde, solche Menschen, die alles wissen, müsst ihr meiden. Das sind Ekel. Das sind solche, die andere fertig machen. Und meine Lieben, sie sind nicht in der Demut, wisst ihr. Den Demütigen gibt Gott Gnade, aber den Hoffärtigen, den Allerwissenden widersteht Gott. Und ein Philosoph hat einmal gesagt, wir wissen es zwar nur von seinem Schüler, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wer das weiß, weiß eine ganze Menge. Der bleibt nämlich klein und der bleibt fragend und der kommt vor den Thron Gottes und der ist offen, um neue Erkenntnisse durch den Heiligen Geist zu empfangen und aufzunehmen und, meine lieben Freunde, zu wachsen. Das ist etwas Wichtiges. Was sagt nun dieser Hiob? Im Kapitel 12 antwortet er. Wir haben jetzt gelesen, was dieser Mann hier, dieser Zophar, ihm gedeutet hat, und er antwortet im Kapitel 12. Ich lese hier die Verse 4 und 5. Ich muss von meinem Nächsten verlacht sein. Es ist interessant, das ist die Erwiderung Hiobs, meine Freunde, und er spricht von den Gottlosen. Und er sagt, ich muss von meinem Nächsten verlacht sein, der ich Gott anrief und er erhörte mich. Der Gerechte und Fromme muss verlacht werden. Er muss verlacht sein und ist ein verachtet Lichtlein vor den Gedanken der Stolzen. Steht ab, dass sie sich daran ärgern. Ja, also Freunde, ich sage euch, wenn man seinen Glauben bekennt, nicht aggressiv, aber wenn man den Mut hat, zu seiner Überzeugung zu stehen, dann ist es schon so, dass man belächelt wird. Denkt, na ja, meine Freunde, das macht nichts. Denn wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ich denke da an einen großen Evangelisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, Freunde, in Essen war dieser Mann. Ein Pfarrer. Und er hat da gepredigt. Und dem deutschen Volk. Freunde, der braune Gott war nun tot. Und es ist dieser Mann Wilhelm Busch aufgetreten. Und vor Tausenden hat er gesprochen. Und er hat ihnen Jesus gebracht. Und gesagt, er ist die Lösung jeden Problems. Kommt zu Jesus. Und dieser Jesus, er ist von Gott herabgekommen, um uns zu helfen und so weiter. Und meine Freunde, ja, man hat in der Presse auch über ihn hergezogen und so weiter. Und was dieser Mann auch in der Nazizeit erduldet hat. Und sein Bruder, auch ein wunderbarer Gottesmann. Du, wenn man da gläubig war, dann wusste man, warum man es ist. Und dann hat man Verfolgung auf sich genommen. Dieser Mann war so oft in den Gestapo-Gefängnissen. Es gab zweierlei Gefängnisse, Freunde. Die gewöhnlichen und dann die Gefängnisse der Gestapo. Was war das? Die Geheimpolizei. Das waren ganz enge Zellen. Aber sie haben Kraft bekommen von ihrem Gott, auch ein Bonhoeffer dann. Meine lieben Freunde, wisst ihr, ich bin tief bewegt, wenn ich an diese Menschen denke. Und ich bin tief bewegt, wenn ich an diesen Hiob denke. Und an seine Geduld und die Art und Weise, wie er diesen sogenannten Freunden begegnet. Am Anfang waren die wunderbar, sie haben mitgelitten. Aber jetzt, Freunde, jetzt plötzlich haben sie ihn gequält und fälschlich angegriffen und verurteilt. Ja, Kapitel 12, Vers 4 und 5. Ich lese das noch einmal. Ich muss von meinem Nächsten verlacht sein, der ich Gott anrief und er erhörte mich, der Gerechte und Fromme muss verlacht sein und ist ein verachtet Lichtlein vor den Gedanken der Stolzen. Und plötzlich waren die hier die Stolzen, Freunde. Steht aber, dass sie sich daran ärgern, diese Stolzen, an diesen Gläubigen. Ich schlage jetzt das 13. Kapitel auf und lese hier noch den Vers 5. Den Vers 4 dazu, ich wiederhole. Ihr deutet's fälschlich und seid alle unnütze Ärzte. Wollte Gott, ihr schwieget, so wäret ihr weise. Und meine Lieben, im Kapitel 14, und es ist alles interessant, wie dieser Mann jetzt da reagiert. 14, Vers 7, von Vers 7 an. Jetzt spricht er von einem Baum. Ein Baum hat Hoffnung, wenn er schon abgehauen ist, dass er sich wieder erneuere und seine Schösslinge hören nicht auf. Wenn man einen Baum fällt, so kann die Wurzel wieder neue Triebe hervorbringen. Ob seine Wurzel in der Erde veraltet und sein Stamm in den Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und wächst daher, als wäre er erst gepflanzt. Aber der Mensch stirbt und ist dahin, er verscheidet. Und jetzt fragt er, wo ist er? Wie ein Wasser ausläuft aus dem See und wie ein Strom versiegt und vertrocknet, so ist ein Mensch, wenn er sich legt und wird nicht aufstehen und wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Ach, dass du mich in den Scheol, in dem Scheol zudecktest und verbergest, bis dein Zorn sich lege und setzest mir ein Ziel, dass du mich decktest. Und jetzt die Frage. Freunde, da ist der Mann jetzt in ganz großer Bedrängnis. Im Vers 14 sagt er, wird ein toter Mensch wieder leben? Alle Tage meines Streites wollte ich harren, wollte ich warten, bis das meine Veränderung komme. Ja, von was spricht er? Meine lieben Freunde, spricht er eben nun doch von einer Veränderung? Ist mit dem Tode alles aus? Er möchte am liebsten in diesen Scheol. Er hält es nicht mehr aus, auf diesem Aschenhügel mit der Scherbe in der Hand. Und jetzt fragt er, wird ein Toter wieder leben? Meine lieben Freunde, und jetzt sage ich euch, jawohl. Und ich sage es dem Hiob, jawohl. Und Jesus Christus ist gekommen in diese Welt und er ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Aber nicht nur das, er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden und er lebt. Und er will dir helfen. Und das Gericht ist nicht das Ende. Und die Anfechtung ist nicht das Ende. Freunde, Gott hat diesem Mann 140 Jahre geschenkt nach diesem Schrecken und noch einmal 7 Söhne und 3 Töchter. Ja, meine Lieben, das ist etwas ganz Gewaltiges, dieser Vers 14. Wird ein toter Mensch wieder leben? Fragezeichen. Alle Tage meines Streites wollte ich harren, warten, bis das meine Veränderung komme. Diese Veränderung, meine Freunde. Und jetzt zum ewigen Warum. Ich schlage noch einmal ein Kapitel auf, und zwar das 21. Das 21. Warum? Er fragt, warum? Habakuk, der Prophet, fragt, warum? Jesus fragt, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Aber Freunde, nur einen kurzen Augenblick, und bei Hiob haben wir das auch. Aber dann sagt dieser Jesus, es ist vollbracht. Und der Vorhang zerreißt von oben nach unten. Und da ist eine solche Kraft, eine solche Macht der Auferstehung, dass die Gräber sich öffnen. Und Heilige stehen da auf, meine lieben Freunde, und erscheinen den Menschen in Jerusalem. Da ist nicht nur Jesus auferstanden, sondern viele Heilige. Und das ist, und das sind die, so ist so eine Prämisse, diese Erstlingsschar, die er mitnahm, als er den Himmel fuhr. Meine Freunde, ja, das steht in der Bibel, vielleicht ist das für das eine oder das andere neu. Diese Macht der Auferstehung, und weißt du das? Diese Macht der Auferstehung ist für dich da. Denn wer da glaubet an diesen Herrn, der wird nimmermehr sterben. Und er ist jetzt schon vom Tode zum Leben hinübergedrungen und kommt nicht in das Gericht. Das ist die Macht, das ist die Kraft der Auferstehung. Das ist so wunderbar. Ja, warum? Vers 7, Kapitel 21. Warum leben denn die Gottlosen, werden alt und nehmen zu mit Gütern, ihr Same ist sicher um sie her und ihre Nachkömmlinge sind bei ihnen. Ihr Haus hat Frieden vor der Furcht und Gottes Rute ist nicht über ihnen. Und jetzt denke ich an diesen Asaph, Freunde. Ich will das nicht lesen, wir kennen das. Ich wäre schier gestrauchelt, sagt er. Als ich sah, wie es den Gottlosen so gut geht und bei mir ist jeden Tag die Strafe da und so weiter und ich kann es nicht begreifen, bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes. Komm in das Heiligtum Gottes. Und dann kannst du durchdringen zu diesem dennoch Glauben. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist der Psalm 73 und ich habe gedacht, ja gut, ich werde ihn einfach einmal zitieren, das habe ich schon oft getan, aber ich wollte noch einen anderen Psalm. Und zwar den Psalm 37. Freunde, ein ganz wunderbares Wort. Psalm 37. Und da lese ich die Verse 1 bis 7. Und damit komme ich zum Schluss. Es ist ein Psalmlied Davids. Und jetzt stellt euch einmal vor, was dieser Mann sagt, David. Erzürne dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter, Ja, kann man das? Ja, natürlich. Wenn es denen so kurz geht, ne? Und sind Übeltäter. Sei nicht neidisch. Lass sie. Und jetzt noch einen Vers, den Vers 7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dem sein Mutwille glücklich fortgeht. Vers 8. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, erzürne dich nicht, dass du nicht auch übel tust. Meine Freunde, sei still. Weißt du, das ist nicht von Gott, wenn es denen gut geht. Was sagt der Asaf? Schau auf ihr Ende. Gottes Kind, Ende gut. Alles gut. Nein, nein. Hiob, mit dem Tod ist nicht alles aus. Nein, nein. Und sagst den Menschen, Freunde, nach dem Tod fängt die Ewigkeit an. Mach dich bereit. Meine Zeit, mein Geschick ist in deinen Händen. Amen. Herr, und dafür preisen wir dich, dass wir das wissen. Wir wollen uns nicht erzürnen, wir wollen nicht neidisch sein, wir wollen gar nicht auf die blicken, das geht uns überhaupt nichts an. Herr, wir wollen in dir drin sein. In dir geborgen und verborgen, Herr, ich lobe und ich preise dich. Wir wollen auf dich warten. Hilf uns doch, still zu sein. Und Herr, ich flehe dich jetzt an, auch für diese Wahlen jetzt in Amerika. Herr, dein Wille geschehe. Und ich danke dir dafür, dass es Entscheidungen gibt, die du triffst. Es geht um dein Volk Israel, deinen Augapfel, um die verstreuten Juden, die zurück müssen ins verheißene Land, nach Eretz Israel, ins Land Israel. Herr, segne dein Volk. Und du siehst die vielen Juden, die noch in den Vereinigten Staaten sind. Herr, bring sie zurück. Herr, wir haben dieses Land und dieses Volk als Zeichen, als Weltenuhr. Und an dieser Uhr können wir sehen, wie spät es ist. Herr, wir preisen dich und wir rühmen deinen wunderbaren Jesus-Namen. Herr, hilf. Hilf uns, dass wir die Geduld Hiobs bekommen. Hilf uns. Herr, lass wohl gelingen. Der Name des Herrn sei gelobt. Amen. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Amen. Kommt gut heim, ihr Lieben. Shalom, shalom. Und betet für den nächsten Sonntag, betet ganz fest, der Herr wird es wohl machen. Amen.